ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Steffi Fitt.
Und mit Dominik Bloh, mit 16, raus auf die Straße. Kein Zuhause mehr, können wir uns alle kaum vorstellen. Dominik Bloh ist das aber passiert. Mehr als 10 Jahre hat er auf den Straßen von Hamburg gelebt, ist dann aus dieser schlimmen Lage rausgekommen und hat inzwischen das zweite Buch über sein Leben geschrieben. Ja, über dieses Leben wollen wir hier reden. Dominik ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Dominik Bloh, einen schönen dritten Advent.
Hey, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat. Dritter Advent, wie verbringst du die Weihnachtsfeiertage?
Ja, ich sitze jetzt in einem autarken Studio auf dem NDR-Gelände, also bin ich jetzt gerade zum Beispiel auch nicht bei meiner Familie, freue mich aber, ich durfte jetzt auf Lesereise sein, ich war 3 Monate unterwegs und habe kaum im eigenen Bett geschlafen, fand oft auch so Parallelen zur Straße, so verrückt es klingt, so jeden Tag woanders sein, jeden Tag in einem anderen Bett, also unter viel besseren Umständen, aber wenn ich mit ein Wort die Straße beschreiben würde, ist es Rastlosigkeit. Und diese Rastlosigkeit, die hat sich jetzt in den letzten Monaten auch durchs Touren irgendwie wieder mal gezeigt. Deshalb, ich bin zumindest froh, jetzt den Jahresausklang entspannt in München bei meiner Familie zu verbringen und freue mich, dass das trotzdem ein schönes 2024 war.
Ja, das freut uns natürlich auch. Du hast mit 16 das letzte Weihnachtsfest mit deiner Mama gehabt, bevor du auf die Straße musstest. Hast du das noch in Erinnerung?
Ja, wir haben nie Weihnachten gefeiert. Insofern ist das ein Tag, der in meinem Leben gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Auf der Straße war das irgendwie viel härter nochmal, weil natürlich man die Wärme der Menschen irgendwie, man spürt es, aber man bekommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder auch einfach Möglichkeiten der Hilfsangebote. Aber es war schon auch immer der Moment, wo ich gemerkt habe, ey, mein Leben ist ganz schön weit weg und es sieht so schön aus da drinnen in den Zimmern geschmückt und die Menschen lachen sich an und ich stand da draußen, habe da durch die kargen Äste geguckt und dachte, für mich ist es unerreichbar weit entfernt und deshalb heute selber Geschenke verteilen zu können, gerade auch an meinen Sohn und einen schönen Abend mit einer Familie zu verbringen, ist was ganz Besonderes.
Ja, der ist 3, ne? 3 habe ich richtig mitgekriegt.
Yes, der wird jetzt 3 im Januar.
Ach, wird im Januar 3. Dem wird das nicht passieren, was dir passiert ist. Wie ist das dazu gekommen, dass deine Mutter damals nicht mehr mit dir zusammenleben konnte?
Ja, sie war überfordert, weil sie ein eigenständiger Mensch ist und eine eigene Geschichte hat, die natürlich ganz eng verknüpft ist mit meiner Lebensgeschichte. Aber kurz gesagt, ist es meine Mama krank geworden. Und das fing an, sie konnte irgendwann nicht mehr arbeiten. Es war sehr viel Druck. Sie war alleinerziehend, hat in der ambulanten Pflege gearbeitet, Schichtdienst, Rufbereitschaft, Kind mit 10 und 8 Jahren. Ich hatte noch einen Bruder oder habe einen Bruder. Und sie konnte irgendwann nicht mehr. Ja, und es gibt viele Menschen und es sind auch viele alleinerziehende Frauen, die diese Last nicht standhalten können. Und es ging los mit Depressionen. Es wurden viele Diagnosen im Laufe der Zeit, manisch-depressiv, Borderline-Syndrom, Schizophren. Und da hat meine Mutter entschieden, dass sie nicht länger meine Mutter sein kann. Also hat sie ihre Vormundschaft abgelegt. Und somit hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen gesetzlichen Elternvertreterteil mehr. Und dann aber vielleicht noch der schwerwiegendere Entschluss war, in einer Februarnacht in mein Zimmer zu kommen und zu sagen, ich halte es jetzt gerade nicht aus, du musst rausgehen. Und ich habe noch eine Stunde Zeit gehabt, habe 2 Koffer so zusammengesammelt, habe ich auch schnell verstanden, dass das auf der Straße so nicht funktioniert. Aber so habe ich dann meine ersten Schritte mit 16 Jahren in die Obdachlosigkeit gemacht und nichtsdestotrotz ist es mir aber immer wichtig zu sagen, dass ich schon damals und bis heute meiner Mutter dafür keine Schuld gebe.
Diese erste Nacht beschreibst du natürlich auch in deinen Büchern. Raus, nicht wissen wohin, im Umfeld geblieben, bei einem Freund geklingelt und der hat nicht aufgemacht. Und dann kam die erste Nacht. Wo hast du die verbracht?
Ja, irgendwann am Bahnhof, weil das der Ort ist, wo es ein bisschen geschützter ist, wo es überdacht ist, wo es Sitzgelegenheiten gibt. Ich habe ganz schnell und auch in meiner ersten Nacht direkt verstanden, dass also man so das in Kälte nicht lange aushält und dass man einfach immer zum nächstwärmeren Ort flieht. Und was aber auch irgendwie ganz krass für mich war, und das checke ich auch heute erst, ich hatte direkt eine Verbindung zu der Straßenlaterne. Und das ist vielleicht was, was man gar nicht so mitdenkt, aber das war 10 Jahre das einzige Licht und in dunklen Nächten war das das einzige Licht, das war meine Nachttischlampe. Und dann saß ich die Nächte da auf irgendwelchen Treppenstufen unter der Straßenlaterne und habe geschrieben einfach so lange, bis ich nicht mehr konnte, weil die Hände gezittert haben vor Kälte, aber ganz pragmatisch war das Licht irgendwie wichtig, zum Schreiben, zum Lesen, was ich in vielen Nächten gemacht habe.
Und dann ist daraus dein erstes Buch auf jeden Fall entstanden. Mit 16 raus auf die Straße, kein Zuhause mehr. Es gab keine Familie sonst, die sich hätte kümmern können um dich. Hm?
Das ist richtig. War keine Familie mehr mit 16 Jahren. Ja, da sollte dann aber auch von staatlicher Seite aus Hilfe kommen und ich habe es erzählt. Ja, ich habe nach Hilfe gefragt, meinem Lehrer Bescheid gesagt. Ich war beim Kinder- und Jugendnotdienst, beim Jugendamt, bei der Familienbehörde und es ist nichts passiert. Weißt du? Und ich erzähle die Geschichte bis heute und dann kommen Menschen zu mir und sagen, ich kann das nicht glauben. Und ich bin verwundert, dass im Grunde jetzt nächsten Februar ist die Geschichte von mir 20 Jahre her immer noch Menschen verwundert sind, denn tatsächlich sind die Missstände bis heute da und wir haben ein strukturelles Problem. Ich bin sehr froh, in einem Sozialstaat zu leben, aber ja, das sind mehr als Einzelfälle und all das passiert bis heute. Deswegen ist es mir wichtig, das zu sagen und dass das nach wie vor geschieht und wir immer noch viel verändern müssen.
Ja, mit 16 plötzlich obdachlos, aber du bist ja weiter zur Schule gegangen. Wie hast du das eigentlich gemacht? Wo hattest du deine Sachen? Wo hast du Hausaufgaben gemacht?
Auf Parkbänken habe ich das gemacht und gerade auch die Zeit damals, die Anfangszeit, dass da waren die Nächte noch wirklich lang und ich musste gucken, wie verbringe ich die Zeit bis zum Morgengrauen. Und dann war es tatsächlich auch Lesen und Schreiben und Lernen, das mir ein paar Stunden der Zeit gegeben hat. Und insofern war ich da sogar dankbar für, das machen zu können. Und nichtsdestotrotz bin ich da zur Schule gegangen, weil ich jetzt unbedingt das Abi schaffen wollte. Das war ein schöner Nebeneffekt, aber Tatsache ist, dass das von Montag bis Freitag von 8 bis 13:30 Uhr war das ein warmer, sicherer Raum und ich war noch unter Menschen, habe dazugehört und das waren so die zwei Hauptgründe, dass ich am Ende das durchgezogen habe bis zum Abi.
Was wussten deine Mitschüler?
Ja, ich habe das natürlich erzählt und SchülerInnen können dann in ihrem Wirkungsgrad was tun. Das heißt, da hat dann jemand meinem Pausenbrot mehr geschmiert, das Taschengeld geteilt, gesagt, ey, deine Hose sieht schlimm aus hier, ich habe dir eine Jogginghose mitgebracht, ich nehme deine Sachen mit zum Waschen. Deshalb in dem Rahmen hat man mir versucht zu helfen. So richtig untergekommen. Das war dann immer Entscheidung von Eltern und die konnten, glaube ich, die Not damals nicht so richtig erkennen. Ich gebe denen auch bis heute nicht Schuld. Da kommen Eltern zu mir heute bei Lesungen, sind voller Tränen und sagen, hätte ich was anderes machen sollen. Und ich sage so, hey, nein, ich gebe auch dir keine Schuld. Das ist halt, na, da haben die Institutionen, die Behörden haben versagt und das tun sie bis heute. Denn meine Gegenfrage zu diesem Sozialstaat ist immer, was passiert, wenn bei einem Netz alle Stricke reißen? Und dann hängt man am losen Faden und irgendwann rutscht man, fällt man und dann landet man ganz unten. Und das müssen wir eigentlich in der Verantwortung derer sehen, die das übernehmen sollten. Und in meinem Fall ist nichts passiert und deshalb ist da die Schuld zu suchen und nicht bei anderen, die versucht haben zu helfen.
Du hattest null Einkommen. Wie bist du an Geld gekommen? Weil ohne Geld geht's nicht.
Ja, ich bin in den Pausen oft durch die Klassen gewandert, habe Pfandflaschen gesammelt, die andere da Müll geschmissen haben. Sowieso Pfand sammeln ist so das Einkommen, das man auf der Straße generieren kann. Da ist man viel unterwegs. Ich habe auch nach Geld gefragt. Es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe auch oft gelogen. Ich habe erzählt, dass ich mich ausgesperrt habe und dass meine Ma einen Ersatzschlüssel hat und ich brauche 2 Euro für die Fahrkarte. Aber ich habe mich so geschämt dafür zu sagen, dass ich Hilfe brauche. Und deshalb habe ich auch große Demut vor Menschen, die das machen, weil es ist nach Hilfe fragen und das braucht sehr viel Mut. Und deswegen heute, wo es mir besser geht und ich ein paar Münzen stecken habe, weiß ich, wenn mich jemand nach Geld fragt, dann gebe ich dem Menschen auch Geld.
Dominik, wir reden mal über deinen täglichen Überlebenskampf, anders kann man das ja nicht nennen, auf der Straße, den du mehr als 10 Jahre gelebt hast. Wo hast du geschlafen? Wie hast du immer einen Schlafplatz gefunden?
Ja, es ist Suchen. Es ist schon so, dass es den echten erholsamen Schlaf, würde ich sagen, so auf der Straße gar nicht gibt. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, die Straße in einem Wort wäre sie für mich, wäre das Wort Rastlosigkeit das, was ich benutzen würde. Und genau das ist es. Es geht immer weiter. Also ich habe mich irgendwo hingelegt in einen Schlafsack, oft natürlich da, wo es windstill ist und Regen oder Wetter geschützt. Und nichtsdestotrotz kann da jederzeit jemand vor mir stehen. Das heißt, meine Schuhe sind angeblieben, habe da Plastiktüten drüber gezogen, damit ich nicht so das Innere vom Schlafsack dreckig mache. Habe den auch nicht bis zum Kinn runtergezogen, sondern nur bis zur Hüfte hoch, damit ich, falls Gefahr im Verzug ist, in einer Drehung da mich befreien kann. Und so lag ich da und oft kann man nicht lange liegen bleiben. Es kommt jemand, sagt, hey Kollege, hier kannst du nicht bleiben, geh weiter und dann ist man beim nächsten Ort und insofern die Straße ist tatsächlich Überleben und von der Hand in den Mund und heute hier und morgen da und vielleicht gibt es kein Morgen und insofern, ja, Überleben ist das richtige Wort und hat nichts mit Leben zu tun.
Ja. Und dann gibt es ja neuerdings, beziehungsweise gibt es ja schon länger, diese sogenannte feindliche Architektur. Hast du auch schon sicher mit zu tun gehabt, dass man sich nirgendwo mehr hinsetzen, also hinsetzen schon, aber nicht mehr liegen kann, dass man unter einer Brücke, ich glaube, du beschreibst es auch jetzt in deinem zweiten Buch, unter einer Brücke dann plötzlich so Findlinge hinlegt, dass da sich keiner mehr hinlegen kann. Grausam.
Ja, im Grunde, also das Krasseste finde ich diese Stacheln. Mhm. Die kennt man auch, um Tauben irgendwie wegzukriegen. Und es gibt einfach Orte, die sind auch gefährlich, wenn man da vielleicht im Dunkeln hinkommt. Man hat da 3 Jahre gesessen und man setzt sich dann auf diese Piekser. Ja, dann kann das sogar sein, dass man sich richtig verletzt. Und in meinem Bild ist das dann so dasselbe, wie wenn man versucht, Tauben zu vertreiben. Ja, und ganz oft habe ich mich auf der Straße und viele andere, man fühlt sich wie nichts, man fühlt sich echt auch entmenschlicht, nicht wertgeschätzt, nicht selbst nichts wert und das ist eigentlich so mit das schlimmste Gefühl, das man haben kann und deswegen ist Mitmenschlichkeit eigentlich so wichtig und diese feindliche Architektur, darum auch eigentlich das komplett falsche Signal.
Die Gesellschaft verdrängt das, so gut es irgendwie geht. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, gibt doch Unterkünfte für Obdachlose und Wohnungslose.
Ja, die gibt es. Und sagen wir, mir ist das auch, es gibt ganz viele gute Sachen, ja, aber es gibt Missstände und darüber muss man auch immer sprechen. Ich habe Zeit verbracht in einem Winternotprogramm in einem 14 Quadratmeter Container. Da waren 4 Doppelmetallbett drin. Da war ich mit 7 fremden Menschen in einem kleinen Zimmer. Alle haben das an, was sie auf der Straße tragen. Jeder hat sein Päckchen dabei und deshalb, das sind auch keine Orte, wo man Ruhe findet. Ja, und im Grunde ist das ja, wenn ich gerade sage, man ist heute hier und morgen da. Ich denke mir immer, da hättest du ja Menschen von Oktober bis März, weil das sind die Zeiträume, in denen diese Programme geöffnet sind. Warum ist jetzt nicht die Sozialarbeit da und versucht, statt die Menschen jetzt einfach nicht draußen erfrieren zu lassen, den Menschen eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen? Und das würde ich mir mehr wünschen, dass wir da Potenziale sehen und eben nicht nur das, wir müssen die Menschen zusammen in solche Container stopfen, damit wir morgens nicht auf dem Weg zur Arbeit über erfrorene Leichen stolpern.
Ja, das und wäre ja auch schön, wenn niemand verhungern müsste, weil zu essen gibt es ja da auch nicht einfach so ohne Geld, ohne alles. Was hast du gegessen?
Ja, es ist auch tatsächlich krass, so Hunger hat mich in den Wahnsinn getrieben. ich habe gesagt, von der Hand in den Mund, und genau so war es. Wenn gar nichts ging, dann habe ich im Müll nachgeguckt und dann lag da irgendwie, oder war da eine Ratte drin, die da genauso wie ich nach was Brauchbarem sucht, und ich bin nicht in den Supermarkt rein, sondern daneben und habe im Container nach irgendwas gefischt. Wenn irgendwo ein Burger halb angebissen auf dem Tablett lag, habe ich den weggeschnappt. Also ich habe eigentlich jede Gelegenheit genutzt zum Essen, weil man auch nicht weiß, wann es dann die nächste Mahlzeit gibt.
Hygiene, Riesenproblem für Wohnungslose. Wie hast du das hingekriegt? 10 Jahre auf der Straße, da ist ja keine Dusche, da ist keine Toilette. Wie läuft das?
Ja, das ist nicht der klassische Badezimmerdurchgang, und mit Sicherheit, würde ich sagen, hat mir das am meisten zugesetzt. Auf der Straße verliert man alles, und auch Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein gehen verloren dadurch, dass man eigentlich immer schmutzig ist. Und das ist die Klamotte. Irgendwann schlägt das äußere Erscheinungsbild so auch auf das innere Befinden. Körper und Geist gehen da so Hand in Hand. Und ja, ich habe einen Satz geschrieben, der es einfach prägnant beschreibt. Ich war so lange dreckig, bis ich dachte, ich wäre Dreck. Und das hat ganz viel mit mir gemacht damals.
Und das macht auch heute ganz viel mit dir und für andere, weil du tatsächlich ein paar Jahre später plötzlich in der Lage gewesen bist, ein Projekt zu stemmen. Das heißt Banjo. Das ist ein Duschbus für Obdachlose in Hamburg. Wie funktioniert der?
Genau, also natürlich dann auch nie vergessen, wo ich herkomme, und wollte was zurückgeben. Und weil es für mich so ein krasses Thema war, haben wir den Duschbus auf die Straße gebracht. Erklärt sich Duschbus, also ein Bus, wie man den kennt im öffentlichen Nahverkehr. Da sind aber keine Sitzplätze eingebaut, sondern 3 voll ausgestattete Badezimmer, Dusche, Waschbecken, Toilette, alles, was es braucht. Man kann abschließen, einfach Privatsphäre für was Intimes, man kann sich waschen. Ich glaube, es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Uns geht es allen besser, wenn wir uns ein bisschen wohler in unserer Haut fühlen. Und seit jetzt genau 5 Jahren sind wir unterwegs mit dem Duschbus, und es sind 29.000 Duschen bereits angegangen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes, ja.
Und wenn es da noch mehr geben würde in anderen Städten, wäre es auch besser.
Dann würde ich das verneinen, und ich würde heute, glaube ich, auch keinen Duschbus mehr machen.
Weil?
Weil all das systemerhaltend ist, und natürlich auch ein Duschbus ist Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen ist es für mich so wichtig, weil Menschen, wenn sie sich wohler fühlen, auch mehr Selbstbewusstsein haben und dann den Mut finden, die nächsten Schritte zu gehen. Aber wir müssen die Wohnkrise beenden. Ja, wir müssen Obdachlosigkeit beenden, und wir brauchen eine Strategie, wie wir in Zukunft wohnen. Sonst werden das immer mehr Zahlen, und wir werden immer weiter Geschichten von Obdachlosen und Wohnungslosen und Menschen, die in prekären Lebenslagen wohnen, erzählen, aber das können wir, glaube ich, so für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht mehr lange machen, und deshalb braucht es jetzt einen Plan, wie wir tatsächlich die Wohnkrise endgültig lösen.
Endgültig lösen. Du bist jetzt Mitglied in, oder bist ein Berater der Bundesregierung sozusagen für den Wohnungs-, wie heißt der Plan? Not-, Wohnungsnotplan?
Das ist der nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit.
Ja, genau. So heißt er. Da hast du mitgearbeitet. Funktioniert das?
Da habe ich mitgearbeitet. Ich glaube, es ist wichtig, dass es den gibt. Ja, ich war vor 5 Jahren in einer Talkshow. Da kam kurz vor Sendebeginn Julia Klöckner, die ehemalige Landwirtschaftsministerin, zu mir, hat gesagt, Herr Bloh, schön, Sie zu treffen. Ich wollte Ihnen aber nochmal sagen, in Deutschland muss kein Mensch auf der Straße leben. Und jetzt sind 5 Jahre vorgespult, und da sitzt eine Bundesregierung und hält eine Pressekonferenz ab und sagt, wir haben verfehlte Wohnungspolitik betrieben, wir haben weggesehen bei der Problematik und nehmen das jetzt an. Und das ist ein wichtiger Schritt, aber ich spreche gar nicht für die Politik. Also die Politik muss das lösen, aber es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, und deshalb rede ich von Strategie und von Langfristigkeit. Ich glaube, solche Sachen wie Wohnen, wie Bildung, wie Gesundheit lassen sich einfach auch nicht von Legislatur zur Legislaturperiode mehr klären, und dann hat alle 4 Jahre jemand eine bessere Idee, schreddert das alte Papier und schreibt ein neues Gesetz. Ich glaube, dass solche Dinge sich verstetigen müssen, dass das auch überparteilich demokratisch funktionieren muss und im besten Fall noch europäisch mitgedacht.
Ja. Und am besten ist es, Wohnungsverlust überhaupt zu vermeiden. Palmen aus Stahl heißt das erste Buch, das du geschrieben hast über dein Leben auf der Straße über 10 Jahre. ist ein Bestseller geworden, das ging ganz schnell. Seither bist du ganz viel unterwegs, Talkshows, alles vom Morgenmagazin bis zum Heute-Journal, überall im Radio. Im zweiten Buch, Die Straße im Kopf, das ist jetzt rausgekommen, da schilderst du eine Szene, da warst du auf eine Gala mal eingeladen, um jemandem einen Preis zu übergeben. Da hat man dich nicht reingelassen, weil du nicht angemessen gekleidet gewesen bist. Oder was ist da passiert?
Ja, ich werde es nie vergessen. Das war mal wieder so ein Zeichen, wie schnell einfach das äußere Erscheinungsbild erstes Unterscheidungsmerkmal ist. Und ja, war eine Gala mit also dem ganzen Drum und Dran, also roter Teppich. Und ich durfte da tatsächlich jemanden den Preis überreichen, eine Frau oder zwei Frauen, die sich auch sozial engagieren für Menschen ohne Obdach. Und ja, ich habe die Laudatio vorbereitet, sollte zur Probe. Der Security hat mich eine Stunde nicht durchgelassen, hat gesagt, mit einer Jogginghose kommst du hier nicht rein. Und am Ende habe ich es geschafft. Für mich ist halt heute, ich trage oft einfach Jogginghose, einfach nur ein Outfit. Ich habe sehr wenig Klamotten. Für mich ist so heftig, dass das nicht mehr dreckig und schmutzig ist. Ja, wenn ich saubere, frisch gewaschene Wäsche habe, dann ist das für mich schon so viel wert, dass ich nicht irgendwie jeden Tag denken muss, ich brauche ein neues Outfit. Inzwischen habe ich einen Anzug, ich war wieder auf der Gala eingeladen und mit Anzug hat tatsächlich dann keiner gefragt, was ich da mache.
Ja, ist erschreckend. Auch eine heftige Respektlosigkeit Menschen gegenüber grundsätzlich, wenn es um Kleidung geht. Deinen ersten Anzug schilderst du auch sehr schön in Die Straße im Kopf, den hast du dir gekauft, als du das Bundesverdienstkreuz gekriegt hast in Berlin. Wie hat sich das angefühlt? Hat das einen Unterschied für dich gemacht?
Ja, also den habe ich geschenkt bekommen. Ach, ich habe den gekauft und dann durfte ich den Kassenzettel zurückbringen, weil ich habe jemanden kennengelernt, bei dem ich auch heute wohne. Und der hat mir den Laden gesagt, ich wohne heute in Blankenese in Hamburg zu großen Teilen. Das ist ein bisschen reicherer Ort. Und der hat mir den Laden genannt am Neuen Weil. Und ich meinte so, ja, hey, danke, aber da kann ich niemals einkaufen gehen. Und dann meinte er, ja, hey, für den Anlass, ich bin stolz, dass du hier das Bundesverdienstkreuz bekommst, hol den Anzug, ich bezahle dir den. Und der steht mir auch wirklich richtig gut, also ich fühle mich wohl da drin, ich freue mich, wenn ich den 2-3 Mal im Jahr zu besonderen Anlässen auspacken kann. Und ja.
Blankenese, müssen wir kurz aufklären, ist eine Einliegerwohnung, ist jetzt nicht die große Villa, aber du bist nah am Wasser auf jeden Fall.
Ich wohne unter der großen Villa. Ja,
unter und der das großen
ist
Villa.
Natürlich manchmal verrückt. Ich bin von der Straße gekommen durch einen vermögenden Menschen, Bobby de Kaiser, schöne Grüße nach Ibiza. Ich konnte meine erste Wohnung nie selber anmieten. Ja, da war immer auch nach Bestseller und Bundesverdienstkreuzträger hat man die Hausverwaltung gesagt, wir geben dir keinen Mietvertrag, stattdessen musste ich raus und hatte 3 Monate, war wieder in Panik, dachte, ey, wohin? Und da ist einfach immer noch das Vorurteil so groß, dass da ein ehemaliger Obdachloser in der Wohnung ein Risiko ist, als dass dann anerkannt wird, dass sich vieles geändert hat. Und ich habe keine Wohnung gefunden und über wieder einen tatsächlich vermögenden Menschen habe ich die Möglichkeit bekommen, in seiner Einliegerwohnung zu landen. Und insofern ist das manchmal auch krass. Nichtsdestotrotz sage ich auch beiden immer, ihr müsst mehr Steuern zahlen. Ja, also nach Lust und Laune zu sagen, ich finde dich cool und ich helfe dir jetzt mit ein paar Tausend, ist gut gemeint und philanthropische Ansätze haben Daseinsberechtigung. Aber am Ende denke ich mir, ey, wer viele Millionen Privatvermögen hat, der muss mehr Steuern zahlen in diesem Land.
Ist die Wohnung, die du jetzt hast, ein richtiges Zuhause, so wie du dir das vorstellst?
Ich habe 8 Jahre gebraucht, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ja, es ist eigener Wohnraum, ist noch nicht Wohnen, eine Wohnung weiterzuführen, langfristig einrichten, einmal das Zuhause verloren haben, so schwer das wiederzufinden und am Ende auch komme ich zu dem Entschluss, dass mein Zuhause da ist, wo mein Sohn ist.
Mehr als 600.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Rund 50.000, wahrscheinlich mehr, leben auf der Straße. Das sind die nicht bei Freunden, Verwandten oder in irgendwelchen Hilfseinrichtungen untergekommen sind. Ja, Dominik, bis 2030 soll Obdachlosigkeit in Deutschland beendet sein. Das sagt dieser nationale Aktionsplan, an dem du als Berater mitgearbeitet hast. Eine Szene in dem Buch, Die Straße im Kopf. Ihr sitzt drin, fein am Tisch, draußen im Eingang sitzt ein Obdachloser. Und das war wohl eine sehr absurde Situation. du hast dann gefragt, wer ihm was zu essen rausgebracht hat und da ging keine Hand hoch, ne?
Ja, und auch ich selber habe das damals vergessen. Ich habe beobachtet, hätte auch mehr tun können bestimmt. Ja, wir saßen da tatsächlich in der Konferenz, reden darüber, wie wir Obdachlosigkeit beenden wollen. Und unten ist das große Plakat "In Zukunft zu Hause". Und daneben ist jemand auf der Straße seine Wurst mit einem Stück Brot und wir alle gehen zum Mittagessen und haben dann ein ganz schmackhaftes Buffet vor uns. Und das sind immer so, das eine ist das, was wir wollen und das andere ist das, wie wir ja uns jetzt verhalten. Und da habe ich gedacht, das ist noch alles sehr weit auseinander und deshalb vieles beginnt im Bewusstsein mit Narrativen, mit dem Denken ändert sich das Handeln und da beginnt es. Und deshalb war ich dann auch froh, dass sobald man Dinge anspricht, sobald wird auch jedem klar, hey, das ist eigentlich voll logisch, dass wir dem jetzt was zu essen bringen. Und insofern kann man auch immer Vorbild sein und damit Menschen überzeugen, auch sich anders gegenüber Menschen ohne Obdach zu verhalten.
Ja, also das Einfachste ist ja, wenn man gerade die Kraft hat, nicht wegzugucken, mit den Leuten sprechen, respektvoll miteinander umzugehen. Was glaubst du, warum das so vielen schwerfällt?
Ja, es sind die Narrative, es ist die Ideologie, dass da jetzt jemand vielleicht selber schuld ist und es ist natürlich auch die Angst, das könnte ich mal sein, davon will ich mich möglichst fernhalten. Und das sind aber alles, glaube ich, Dinge, die gar nicht so der Realität entsprechen. Jeder, der mit Menschen in Kontakt tretet, der den Mut findet, auf jemanden zuzugehen und mit der Person zu sprechen, sagt mir danach, ja, das ist nicht nur ein Geben und ich habe da geholfen, sondern ich habe da was wiederbekommen. Und plötzlich ist das eine Geschichte, die wird wiederholt. Ja, und wenn man zurückgeht an den Tag, was ist da sonst passiert, ist wahrscheinlich vieles vergessen. Aber sowas bleibt in Erinnerung, das verändert die eigene Sichtweise. Und insofern hat das ja noch einen positiven Effekt für das eigene Leben, meiner Meinung nach.
Das Beste wäre natürlich erstmal Wohnungslosigkeit überhaupt zu vermeiden, dass Leute auf der Straße landen. Schreibst du auch in deinem Buch, wie realistisch ist das denn überhaupt? In den nächsten 6-7 Jahren bis 2030 soll ja diese Obdachlosigkeit in Deutschland laut Aktionsplan beendet sein. Wie realistisch ist denn das?
Also das eine ist, es ist natürlich machbar. So, es ist aber ja das andere, dass der Wille nicht da ist und man muss das alles wirklich wollen, man muss die Effekte sehen, wie viele Vorteile das hat, auch einfach mal so Mitmenschlichkeit und Würde, das ist Grundgesetz, das sollte einfach immer da sein, aber gerade auch, wenn ich so auf Landesebene oder Kommunen spreche, geht es auch um Zahlen und ein Mensch ohne Obdach kostet der Kommune 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr. Dann denke ich mir doch, hey, da besorge ich eine Wohnung, soziale Arbeit, binde dich an, habe weniger Kosten, aber Mensch von der Straße geholt, mit einer geregelten Unterstützung und damit jemanden wieder Teilhabe verschaffen und auch Teil der Gesellschaft werden lassen, ist, glaube ich, nützlich für uns alle.
Fast 11 Jahre warst du obdachlos, wohnungslos. Heute hilfst du selbst wohnungslosen Menschen, du schreibst Bücher, du hältst Vorträge, du arbeitest in der Politik mit, bist nach eigener Auskunft ein Gutverdiener. Es gibt ja in großen Städten oft so sehr pressewirksame Weihnachtsessen für Obdachlose, die von Promis arrangiert werden. Hattest du da mal eine Chance reinzukommen?
Ich wurde eingeladen, ja. Und ich habe es dann nicht gemacht. Alles hat seine Daseinsberechtigung, aber meine wichtige Vision und Mission ist, dass die Wohnkrise sich endet und da braucht es systemisches Handeln. Das ist alles ein bisschen mehr als nur die nächste Winterjacke ausgeben, die nächste Suppe in die Hand drücken oder eine Gans und Rotkohl auf den Tisch bringen für ein paar hundert Leute. Mhm. Und deshalb das ist da und wenn es einigen Menschen hilft und oft ist es auch akute, dringende Hilfe, dann braucht es das noch. Aber meine Aufgabe ist ein bisschen anders geworden. Ich möchte, dass wir Obdachlosigkeit beenden.
Ja, die Gesellschaft muss das auch mit tun. Das sind wir alle. Wohnen ist ein Menschenrecht. Da steht so ähnlich ja auch im Grundgesetz. Wie konnte das so schief gehen?
Vieles geht schief, weil wir einfach das ist Zeit, ja, und es braucht auch Zeit, Dinge zurückzuholen, und das ist nicht auch von heute auf morgen erledigt, das sind komplexe Themen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, das kann sich verändern. Ich finde einfach, diese schlimmste Antwort, die ich oft kriege, ist, das ist halt so. Es war schon immer so und es wird so bleiben. Und damit will ich mich irgendwie nicht, ich will nicht, dass es so bleibt. Ich will, dass es besser wird. Und wie gesagt, wenn ich sage, das Schönste ist mein Sohn, dann will ich auch, dass der in einer coolen Zukunft irgendwie groß wird und hier ein langes, schönes Leben führen kann.
Was könnte denn da schnell passieren in Sachen Wohnungslosigkeit? Natürlich ist Wohnung bauen, wissen wir alle inzwischen, da passiert alles sehr langsam. Gibt es denn Möglichkeiten, schnell was zu machen, um Leute von der Straße zu kriegen?
Ein kurzes Beispiel. Wir haben vorhin hier eine Nachricht gehört über Zwangsräumung, ja, und das ist genau richtig. Jeder Mensch, der eigentlich die Wohnung behält, der wird nicht wohnungslos. Und insofern ist Prävention sehr, sehr wichtig und maßgeblich, dass wir da uns verbessern. Die große Hürde ist zum Beispiel Datenschutz. Ja, eine Hausverwaltung kann das nicht weitergeben, wenn da Mietausfälle sind an die Fachwohnungslosenstelle, weil der Datenschutz höher ist als das Risiko, dass ein Mensch wohnungslos wird. Und ich glaube, da muss man ganz genau überlegen, wie weit das sinnvoll ist und ob das die Lösung der Zukunft bleibt. Mhm. Und insofern, man kann ganz viele Stellen auch schnell beheben und verbessern.
Ja, diese Wohnungslosigkeit vermeiden. Jugendhilfe für nächstes Jahr wird auch schon wieder gekürzt.
Ja, ist natürlich ein Drama des Soziales und auch Kultur. Also ich bin Sozialunternehmer, Aktivist und auch Schriftsteller und bekomme jetzt Absagen für Lesungen, weil es keinen Haushalt gibt und kein Budget. Und das sind natürlich meines Erachtens Stellen, wo es schwierig ist, das zu kürzen. Und deshalb tut das gerade sehr weh und ist bedauerlich.
Das erste Buch, Palmen aus Stahl, von der Straße, kommt das jetzt vielleicht sogar auf die Kinoleinwand. Detlef Buck sucht da noch einen Hauptdarsteller. Und dann, Dominik, gibt es ein neues Projekt. Und das ist echt mal eine Hausnummer. Tausendmal zu Hause heißt das, eine Kampagne. Du gehst unter die Wohnungsbauer.
Ja, mal schauen. Es ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Über die Jahre hat sich ein gutes Netzwerk ergeben und viele Menschen sehen auch einen großen Sinn darin, nicht Wohnen nur als Wirtschaftsgut zu sehen, sondern auch als soziales Gut. Und so ist die Idee zu bauen, ja, und zwar sozialen Wohnungsbau, der den sich Menschen leisten können, der auch nie irgendwie aus so einer Mietpreisbindung fällt, also das bleibt. Und ich glaube, eins der wichtigen Dinge ist, sozial zu bauen in Zukunft.
Du machst viel. Dein erstes Buch, Palmen aus Stahl, das ist ja nicht nur ein Bestseller geworden, das ist auch Schulbuch geworden sogar.
Das ist verrückt.
Ist der Hammer, oder?
Ist der Hammer, ist 14 Uhr, dann kriege ich Nachrichten auf dem Handy, also auf Instagram, hey, guten Tag, wir haben Sie im Unterricht, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Und das ist bis heute manchmal wirklich unglaublich und hier und da kann ich auch helfen und habe bestimmt schon die ein oder andere Arbeit gerettet insofern.
Schön. Ja, helfen sowieso, das ist das, was dich auch antreibt. Nach 10 Jahren in diesem rastlosen, obdachlosen Leben zwischen Kälte, Hitze, Essen suchen, Schlafplatz suchen, rastlos nennst du es natürlich, da gehört ja auch Einsamkeit dann dazu. Was hat dich da eigentlich immer motiviert, nicht aufzugeben? Nicht zu sagen, so jetzt scheiß drauf, jetzt höre ich auf mit alles.
Ja, es ist das Schreiben. Schreiben hat mein Leben gerettet. Schreiben hat mein Leben zu dem gemacht, wie ich es heute führen kann. Und da habe ich Sachen erfahren, die ich dann echt nur ertragen konnte, indem ich das rausgelassen habe, auf Papier gebracht habe. Und das hat auch, Schreiben macht so viel, ist ein Begleiter, seitdem ich denken kann. Heute sagen Menschen zu mir, ich bin Bestseller-Autor, ich werde so wahrgenommen, aber im Grunde bin ich immer das Gleiche. Ich wurde letzte Woche gefragt, hast du es geschafft? Und ich kann ehrlich sagen, auch mit der Reflexion der letzten Jahre, man muss kein Bestseller-Autor sein, Bundesverdienstkreuzträger oder sonst irgendwas, um zu sagen, man hat es geschafft. So, wenn man gute Menschen, eine gute Familie hat und irgendwie weiß, was Zufriedenheit ist. Luxus ist für mich Strom, fließendes Wasser, eine Heizung. Dann ist es schon ein sehr dankbares Leben.
Dir geht's wieder gut. Du schreibst. Nächstes Jahr bist du auch wieder unterwegs mit Lesungen, auch in Rheinland-Pfalz. Das neue Buch heißt Die Straße im Kopf. Und ja, ich muss jetzt mal sagen, dass mich das Buch auch ein bisschen noch weiter verändert hat in meiner Haltung zu diesem Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und der Kampf dagegen. Ich kann nur sagen, Leute, das ist ein Geschenk zu Weihnachten. Das wird verändern. Wenn ihr das wollt oder auf einer Lesung nächstes Jahr vielleicht irgendwo, liegen die ja auch rum. Dafür, dass du bei uns warst, kriegst du auch noch ein kleines Geschenk. Leider bist du jetzt nicht in Mainz, du bist in Hamburg, aber ich schicke dir das. Ich kann dir das nur nicht sofort schicken.
Es ganz lieb.
Das ist was, ich weiß, dass du ein Fan von Maya Göpel bist, Politökonomin, eine Frau, die sich für nachhaltige und menschliche Gesellschaften einsetzt. Und da habe ich mir gedacht, dass du vielleicht ihr neuestes Buch mögen könntest.
Ey, das lese ich sehr gerne. Ich hatte dieses Jahr eine ganz wilde Begegnung mit ihr. Für mich ist sie ein absolutes Vorbild und deshalb, das ist ein richtig tolles Geschenk.
Schön. Werte heißt das, Werte, ein Kompass für die Zukunft. Ich habe es bestellt, es kommt Anfang Februar nächstes Jahr raus und dann kriegst du es geschickt.
Toll, ich freue mich, lieben Dank.
Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst für diese wirklich auffühlende 2 Stunden Sendung, die demnächst natürlich auch bei uns online nachzuhören ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, entspannte Reise Richtung Süden, wo deine Familie lebt, entspannte Feiertage. Alles Gute, Dominik Bloh.
Ebenso, alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.